Und wenn man aber eben alles relativiert, wenn eben nichts, wenn man per se als erkenntnistheoretische Methode sagt, es gibt so etwas wie Wahrheit überhaupt nicht, wie Tatsachen überhaupt nicht, sondern es ist alles nur eine Frage von Perspektiven, von meinem persönlichen Gefühl, dann löst sich letztendlich alles auf. Dann löst sich die Wahrheit auf und dann löst sich letztendlich unser gesamtes Wertegerüst auch auf.
Lieber Heybert, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks. Sie sind einer der wenigen Gäste, der das zweite Mal dabei sein darf, und das hat einen sehr guten Grund, nämlich Ihre Qualität. Ich freue mich sehr.
Oder mein zweites Buch.
Ja, es gibt viele Leute, die 7 bis 8 Bücher geschrieben haben. Das erlaubt ihnen aber nicht
Okay,
den
alles klar.
Zutritt zu diesen geschützten Räumen im positiven
Dann
Sinne,
fühle ich
Hebert.
mich mal
Aber
geehrt.
sie haben ein sehr spannendes Buch geschrieben, What the Fuck? Und ich fand im Buch vor allem eine unglaubliche Vielzahl an Zitaten so spannend, dass ich versuchen werde, mit ihnen einen ganz anderen Gesprächsführungsweg
Oh.
zu wählen, und ich werde immer wieder ein Zitat aufrufen und dann mit Ihnen darüber diskutieren, was Sie damit meinten. Und Sie haben einen sehr, sehr interessanten Blickwinkel auf die Denkverbote gesetzt, indem Sie sagen, Humor ist ein Stresstest für
Ja.
Denkverbote.
Muss ich jetzt dazu was sagen?
Wäre gut. Als
Ja.
Kabarettist,
Ja.
können Sie vielleicht das am besten
Ja,
einschätzen, ja?
also
Das ist Ihr Job.
ich meine, ich tummle mich jetzt ja schon seit über 25 Jahren auf der Bühne. Ich bin ja ursprünglicher Physiker und habe eigentlich seit jeher versucht, mit den Gesetzen des Humors Wissen zu vermitteln und eben auch vielleicht. Das trifft jetzt vielleicht für dieses Buch oder für meine Entwicklung in den letzten 25 Jahren zu, auch gesellschaftspolitische Zusammenhänge, unbequeme Fakten, unbequeme Daten, versuche ich mit Satire, mit Humor zu vermitteln, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, Menschen sind gerade, wenn man ihre Weltbilder angreift oder wenn man ihre Vorstellungen vielleicht hinterfragt, noch am ehesten bereit, darüber nachzudenken, wenn man das mit einer heiteren Note macht, mit einer ironischen, auch mit einer selbstironischen Note macht. Das ist, wenn überhaupt, die einzige Möglichkeit, dass Menschen sagen, vielleicht ist das ein Aspekt, den ich gar nicht in meinem Kopf hatte. Das ist meine große Hoffnung. Das funktioniert auf der Bühne sehr gut. Das funktioniert mit meinen Büchern sehr gut. Wenn jemand ein totaler Fundamentalist ist natürlich und feste Vorstellungen hat, wie das zu sein hat, dann kriegt man den natürlich auch nicht mit Humor. Aber es ist zumindest die einzige Möglichkeit, meiner Meinung nach, da ein bisschen was aufzuweichen. Das ist im Grunde genommen, sehe ich mich als Hofnarr. Das war ja früher zu Zeiten von ein paar hundert Jahren eben auch der Einzige, der die Wahrheit sprechen konnte vor dem König, ohne geköpft zu werden. Aber es muss halt nur heiter und witzig sein.
Und es gibt ja die maximale Grenze des Totalitarismus, wenn dem Hofnarr der Kopf abgeschnitten wird, dann hat man wirklich eine absolute Grenze des Totalitarismus
Ja.
erreicht, oder?
Also das ist ja auch ich versuche im Buch oder auch in meinen Programmen auch immer so wieder die Funktion von Satire zu erklären. Also dass in totalitären Systemen oder in autoritären Systemen die sind ja von einer bleiernen Humorlosigkeit geprägt. Also wenn Sie sich mit Leuten, mit alten Kabarettisten unterhalten, die noch die DDR-Zeit erlebt haben, dann weiß man ja auch, man musste sehr vorsichtig formulieren, weil natürlich Humor und Satire immer die Mächtigen angreift, die Mächtigen lächerlich macht. Und je autoritärer ein System ist, umso weniger können die das ertragen.
Gab es einen Impuls, genau dieses Thema in Ihrem Buch zu verarbeiten? Unsere Gefühle haben buchstäblich den Verstand verloren.
Ja, also weil ich mache ja, wie schon gesagt, das Ganze seit Ende der 90er. Und ich erlebe es schon, nicht nur meiner Erfahrung nach, sondern auch mit vielen Kollegen, mit denen ich spreche, dass sich in dieser Zeit schon auch was auf der Bühne verändert hat. Also wir haben uns in den 2000er Jahren, hat sich kein Kabarettist, kein Comedian in irgendeiner Form Gedanken gemacht, ob das jetzt politisch korrekt oder unkorrekt war, ob er sich mit irgendjemandem anlegt oder nicht. Da hieß es einfach, ich schreibe einen Gag, ich schreibe eine Geschichte, guck, ob das im Publikum ankommt, ob die Leute darüber lachen, ob sie buhen, und dann mache ich das entweder weiter oder verändere das. Und heutzutage hat sich das tatsächlich in vielen, vielen Themenbereichen so verändert, dass man schon beim Schreiben von einem Gag überlegt, könnte mir das vielleicht schaden? Könnte ich da vielleicht, ich meine, früher gab es auch schlechte Presse. Früher haben die Leute auch in irgendwelchen Artikeln dann geschrieben, irgendein Kulturredakteur, flach und uninspirierend oder doof oder sowas. Aber heute hat das eine andere Qualität. Heute ist es, wenn Sie zum Beispiel die Regierung durch den Kakao ziehen, wird sofort mit dieser rechten Keule zum Beispiel argumentiert. Also man versucht, gibt ja auch dieses berühmte Wort Cancel Culture. Ich würde das eher als Einschüchterungskultur zu bezeichnen. Also, dass man versucht, einen, dessen Meinung einem nicht passt, sofort in so eine rechte Ecke zu stecken, mit dem Ziel, weil die Kulturszene ist nun mal eher links, eher grün, um so ein bisschen auch diesen Druck aufzubauen. Naja, vielleicht bleibt ja was hängen. Und wenn in dem Wikipedia-Eintrag von Vince Ebert demnächst umstritten oder rechtspopulistisch steht, dann ist es den meisten Leuten im Grunde genommen wurscht, ob das stimmt oder nicht, sondern dann hängen sie sich an dem Wort auf. Und man hat schon, mir ist es noch nicht passiert, aber ich kenne einige Kollegen, die müssen dann eben schon damit rechnen, dass sie bei bestimmten Vorstellungen oder bei bestimmten Theatern nicht mehr eingeladen werden. Und das hat eine vollkommen andere Qualität, als das noch früher vor 20 Jahren so war.
Und was ist Ihr Ziel mit dem Buch? Möchten Sie einfach die Menschen dafür sensibilisieren, dass diese gesellschaftliche Entwicklungen nicht unbedingt für den freien Diskurs in der Welt sinnvoll sind oder konstruktiv gestalten lassen, den Fortschritt auch?
Auf jeden Fall. Also das Buch ist ja im Grunde genommen, es fängt eigentlich damit an, wie wir Menschen zu einem Denkenden, zu einem rationalen Wesen wurden. Also der erste Teil ist letztendlich, fängt mit der Steinzeit an und endet so ein bisschen mit der Epoche der Aufklärung, wo wir in diesen paar tausend Jahren unfassbar viel erreicht haben. Also dass wir zum einen zu einem denkenden, zu einem hinterfragenden Wesen wurden, was letztendlich auch so Dinge wie industrielle Revolution, wissenschaftliche Weiterentwicklung, aber eben auch so weiche Faktoren wie Humanismus, Liberalität, dass wir den Menschen als individuelles Wesen wahrnehmen, das innerhalb einer Gemeinschaft agiert. So Begriffe wie Freiheit, freie Entfaltung, das waren ja Themen, die vor ein paar hundert Jahren ja noch vollkommen absurd waren. Und zwar nicht nur bei den, ich schreibe es im Buch auch, nicht nur bei den armen Schichten, wo sie ein Leibeigener waren, wenn sie früher vor ein paar hundert Jahren im Mittelalter ein Bauer waren, dann waren sie natürlich dem Lehnsherr unterworfen. Aber selbst die Lehnsherren hatten sowas wie Privatheit nicht. Also ich schreibe auch im Buch, wenn damals der König Hunger hatte, da war sein ganzer Hofstaat da. Wenn die
oder später auf der Toilette.
Genau, ging, auf ja, der Toilette, wenn die Thronfolgerin ein Kind bekommen hat, da war der Hofstaat anwesend. Das heißt also, damals hat man eigentlich YouTube gar nicht gebraucht, weil sowieso bei allen wichtigen Sachen
Livestream
die meisten
war.
Leute anwesend waren. Und diese Idee von Privatheit, von freier Entfaltung, in allen Bereichen, also was ich tue, mit wem ich Sex habe, dass ich ein Unternehmen gründen kann, all diese Sachen, die uns eigentlich heutzutage in der modernen Kultur, im modernen Westen, sage ich jetzt mal selbstverständlich, erschienen, das gab es früher nicht. Und das ist eigentlich eine riesengroße Errungenschaft in allen Bereichen, wirtschaftlich, ökonomisch und auch von der individuellen Lebensgestaltung her. Und das wird in den letzten Jahren, da sehe ich tatsächlich den modernen Westen so ein bisschen bedroht, den aufgeklärten Westen, dass wir ein Stück weit in eine voraufklärerische Gesellschaft zurückfallen, indem wir zum Beispiel den Kapitalismus als böse sehen, indem wir zurück wollen zu einem Kollektivismus, indem wir die Menschen eben nicht mehr als Individuum sehen, sondern als Teil einer Gruppe und diese Gruppe dann als gut oder als böse, als ethisch oder als unethisch einteilen. Und das sind eigentlich alles Dinge, die wir eigentlich überwunden hatten und die jetzt mit voller Macht aus den unterschiedlichsten Bereichen, eben nicht nur aus den rechten, sondern eben auch aus den linken Bereichen, wieder hochkommen. Und das ist eine bedenkliche Entwicklung.
Und was mir bei Ihnen sehr gut gefallen hat, Ihr Zitat, richtiges Denken ist weder links noch rechts. Es ist so rational wie möglich. Jetzt ist nur die Frage, wenn rationale Fakten Gefühle verletzen, wie geht man damit um? Haben wir das Recht auf verletzungsfreie Welt?
Also grundsätzlich, es gibt kein Recht, die Gefühle von anderen nicht zu verletzen. Das ist, also, das hört sich jetzt erstmal so hart an, aber das ist der Preis, den wir in einer freien Gesellschaft zahlen müssen, dass jemand sich in seinen Gefühlen verletzt fühlt. Weil es ist ja auch total subjektiv. Also, das eine ist, ob ich jemanden tatsächlich verletze in seinen Gefühlen oder ob sich jemand verletzt fühlt. Also, wenn ich auf der Bühne ein Witz über, was weiß ich, Religionen mache, dann fühlt sich der religiöse Mensch im Zweifelsfall in seinen Gefühlen verletzt. Aber darauf basiert Humor und darauf basiert eigentlich auch eine freie Gesellschaft. Und ich beschreibe im Buch auch diese Entwicklung von der Aufklärung hin zum Postmodernismus. Also dass im Postmodernismus, der im Grunde genommen eigentlich eine Kritik an dieser Rationalität, an diesen rationalen Gesichtspunkten, die in der Aufklärung entstanden ist, durch die industrielle Revolution auch entstanden ist, dass sich die Geisteswissenschaftler in dieser Zeit vor 60, 70 Jahren oder vielleicht noch ein bisschen früher, vor 100 Jahren, auf einmal ihrer Deutungshoheit beraubt gefühlt haben und auf einmal begannen, in intellektuellen Kreisen zu sagen, sowas wie Rationalität, sowas wie Evidenzbasiertheit ist eigentlich nur eine Sicht der Welt. Und dadurch das Gefühl wieder stärker in Vordergrund gestellt haben. Das war erstmal eine positive Idee. Da kam zum Beispiel auch historisch die Romantik auf, dass man eben gesagt hat, nach irgendwelchen technologischen Katastrophen, wie zum Beispiel den Untergang der Titanic, der Erste Weltkrieg, dann später der Zweite Weltkrieg. Da hat man zum ersten Mal gemerkt, holla, das, was die Technologie, was die Rationalität, die kann sich auch gegen uns wenden. Die kann auch immense Schäden hervorführen. Und dadurch kam das Gefühlegewitter auf, was ja erstmal eine gute Idee war. Also, dass eben Freiheit natürlich nichts Objektives ist, sondern einfach eine subjektive Herangehensweise, die Welt zu sehen und die Welt zu gestalten. Und das hat sich aber in den letzten Jahren, in den letzten 50, 60 Jahren, auch an den Universitäten, so beschleunigt, dass man gesagt hat, es gibt überhaupt nichts Evidenzbasiertes mehr. Das ist alles nur eine Frage von der persönlichen Perspektive. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber heute reden wir zum Beispiel über die Tatsache oder die angebliche Tatsache, dass es keine biologischen Geschlechter gibt. Das ist letztendlich eine Konsequenz aus dem Postmodernismus, dass man versucht hat, selbst biologisch-naturwissenschaftlich eindeutige Tatsachen zu relativieren. Und wenn man aber eben alles relativiert, wenn man per se als erkenntnistheoretische Methode sagt, es gibt so etwas wie Wahrheit überhaupt nicht, wie Tatsachen überhaupt nicht, sondern es ist alles nur eine Frage von Perspektiven, von meinem persönlichen Gefühl, dann löst sich letztendlich alles auf. Dann löst sich die Wahrheit auf und dann löst sich letztendlich unser gesamtes Wertegerüst auch auf.
Und das Postmoderne hat ja, glaube ich, auch einen weiteren Schritt gemacht, weil nachdem Sozialismus in gewisser Art und Weise vorerst gescheitert ist, jetzt wird es wieder hochgejubelt, aber damals waren alles in Machtverhältnisse übersetzt worden. Ja, das ist genau. Alles hierarchisch aufgebaut ist. Das war, glaube ich, die zweite Komponente neben der Konstruktivismus.
Also das war Michel Foucault, genau. Der hat im Grunde genommen, und das macht diese Theorie auch so spannend, gerade im universitären Bereich. Also ich habe mir lange Gedanken gemacht, warum hat sich sowas Absurdes wie die Behauptung, es gibt keine Objektivität, wieso konnte sowas sich in intellektuellen Kreisen, an den Universitäten, an den Bildungseinrichtungen durchsetzen? Weil das ist ja erstmal, wenn ich das meinem Vater, der ein einfacher Mann ist, erzähle, sagt er, was rutscht denn da für ein Mist daher? Und der Gag an der Sache ist, und das war das Geniale von Foucault, der gesagt hat, es ist im Grunde genommen, es basiert alles auf Machtstrukturen. Foucault sagt, es geht nicht darum, wer hat die besseren Argumente, sondern wer ist in einer machtvolleren Position. Und das ist natürlich wahnsinnig charmant für Leute, die an der Universität sind. Weil dadurch kann ich sagen, naja, wenn ich jetzt 32 Semester feministische Tanztherapie studiert habe und nur einen Aushilfsjob irgendwo in einer Stadtbücherei bekomme und eigentlich mein Leben nicht finanzieren kann, dann liegt das nicht daran, dass ich ein paar verdammt bescheuerte Entscheidungen vielleicht in meinem Leben getroffen habe, sondern es liegt daran, dass es machtvolle Menschen gibt, alte weiße Männer, die in machtvollen Positionen sitzen. Es liegt nicht an mir, dass ich mein Leben versaut habe, sondern es liegt daran, dass das System so aufgebaut ist, dass mich in vielerlei Weise unterdrückt. Das heißt also, es ist natürlich ein perfektes Instrument, um selber keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Und das ist das Charmante und gleichzeitig auch perfide an dieser Bewegung. Und es führt eben dazu, dass man letztendlich mit diesen Menschen auch nicht diskutieren kann. Weil wenn man gute Argumente bringt, wenn man sachliche Argumente bringt, dann können die immer sagen, ja, das machst du ja nur, weil du in einer machtvollen Position bist. Das führt bis dahin, dass man in diesen ganzen Diskussionen über Rassismus oder über Diskriminierung, es wird alles wie eine Verschwörungstheorie abgeschmettert, indem man sagt, naja, also in dem Moment, in dem du ein weißer, privilegierter, meistens Mann bist, hast du schon Unrecht. Du kannst noch so gute Argumente bringen, aber du bist in einer machtvollen Position und damit bist du im Grunde genommen schon, sind deine Argumente nichts mehr wert. Und das ist natürlich auch in aufklärerischer Sicht, an diesen großen Errungenschaften, die Aufklärung basiert auf Rationalität, basiert auf Objektivität, das konterkariert im Grunde genommen alles. Und deswegen sehe ich, das schreibe ich im Buch auch, gerade die Universitäten, die Bildungseinrichtungen, als ein großes, großes Problem, weil auf der einen Seite objektive Erkenntnisse mit diesen ganzen postmodernen Quatsch vermischt werden und dadurch die Universitäten neben der Wissensvermittlung eben zu politischen Aktivismus verkommen sind. Nicht überall, nicht immer, nicht in allen Disziplinen, aber das ist ein großes, großes Problem.
Ich glaube, was ein weiterer Aspekt, der sehr wichtig dabei ist, wenn man jetzt die Welt in Machtausüber und Opfer einteilt, dass vor allem die Opfer nicht nur die Selbstverantwortung nicht wahrnehmen können, weil sie sowieso unter Druck stehen, sondern dass es auch für deren mentale Verfassung keine günstige Konstellation ist. Und sie sagen, wir befinden uns nicht nur in einer wirtschaftlichen, sondern vor allem in einer mentalen Rezession. Ja. Und aus der Perspektive ist das nachvollziehbar.
Also wenn ich mich als Opfer sehe, dann ist automatisch das eine Hysterisierung des Gefühls, die zwangsläufige Geschichte. Also wenn ich keine objektiven Argumente mehr gelten lassen kann, weil es nur um Gefühl geht. Wenn jemand meine Gefühle verletzt, ist er automatisch ein Aggressor. Also wenn ich dieses Weltbild habe, dann ist es auch kein Wunder, dass ich Menschen, die, also heutzutage würde man das als Wokeness bezeichnen. Woke Menschen sind immer weniger fähig, ein Argument gelten zu lassen, sondern fühlen sich sofort in ihren Gefühlen verletzt und dadurch tun sie sich selber natürlich auch nichts Gutes, weil sie wirklich Worte buchstäblich oder Kritik buchstäblich als Gewalt ansehen. Und das ist ja nicht gesund. Das ist auch für die Menschen, die so denken, nicht gesund, weil sie sich in so eine Gefühlswelt reinfinden, dass sie im Zweifelsfall da nicht mehr rauskommen. Also das ist ja nicht nur, dass sie vielleicht ihre Umwelt terrorisieren mit ihrem Gefühlschaos, sondern dass sie selber auch nicht fähig sind und selber mental auch Probleme haben. Und man sieht es ja auch, wenn sie sich mit Psychologen oder Psychiatern unterhalten, wie die Vorfälle von Selbstverletzung, wie das in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. Das heißt also, die jungen Menschen, denen tut das auch nicht gut. Das ist das große Problem, weil wir reden ja immer, als alter weißer Mann redet man immer davon, dass uns Unrecht angetan wird. Das stimmt vielleicht, aber es ist für die jungen Menschen genauso schlimm.
Sie zitieren auch Professor Haidt, wo die Social Media als vielleicht ein aufkommendes Phänomen unglaublich starken Einfluss vor allem auf die Jugendlichen genommen hat, sowohl mit der Like-Funktion wie auch mit den Verirrungen, die auf die Art und Weise sehr schnell verbreitet werden können.
Also auch ein großes Kapitel im Buch dass natürlich die sozialen Medien das Ganze nochmal triggern. Also das und das Ganze nochmal hochpotenzieren, weil wir natürlich die Grundidee von sozialen Medien war ja am Anfang wahnsinnig toll, dass man gesagt hat, man ist Teil der Gemeinschaft, man kann sich austauschen, und am Anfang war das ja auch so. Man hat sich verabredet, man hat Urlaubsfotos getauscht und dann haben die Silicon Valley Konzerne auf einmal angefangen, den Like-Button zum Beispiel einzuführen. Und damit begann eigentlich, das wissen die teilweise auch selber. Ich empfehle an der Stelle die Netflix-Serie oder die Netflix-Dokumentation The Social Dilemma, wo führende Firmenbosse von Google, von Meta sagen, wir haben uns mit Suchtforschern zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir diese Algorithmen, wie können wir diese Systeme so programmieren, dass sie eine suchterzeugende Wirkung haben. Und in letzter Konsequenz ist es ja so. Ich glaube, ich spreche für alle, die in den sozialen Medien unterwegs sind. Wir alle ertappen uns dabei, dass wir ein gewisses Suchtverhalten haben. Wir müssen sofort auf unser Handy gucken, wenn das aufploppt, wenn irgendwas aufploppt. Wir haben so ein bisschen die Kontrolle über unser eigenes Leben verloren. Die einen mehr, die anderen weniger. Und die sozialen Medien mit all ihren subtilen Algorithmen führen eben dazu, dass jegliche Form von unorthodoxen Gedanken sofort sanktioniert wird. Also es gibt sofort irgendwie in der Kommentarspalte jemand, der uns zurechtweist. Und das führt dazu, dass wir eigentlich uns immer mehr in die Ränder gedrängt werden, ob in die eine oder in die andere Richtung. Und das ist ein großes, großes Problem, dass natürlich die Entwicklung, die gesellschaftliche Entwicklung, die ich vorhin beschrieben habe, noch mehr verstärkt.
Sie sagen, zwischen Selbstfindung und Selbstinszenierung liegt heute nur noch ein Instagram-Filter.
Ja, also wenn Sie sich mit Leuten unterhalten, mit Influencern unterhalten oder eben auch mit jungen Mädchen, die auf Instagram gehen. Und das ist ja, dann suchen die eigentlich Gemeinschaft. Dann gehen sie auf Instagram, posten vielleicht ein Selfie von sich und kriegen Häme, kriegen diese ganzen bösen Dinge, die es früher auch schon gab in der Schule. Aber jetzt ist es halt öffentlich für die gesamte Weltöffentlichkeit. Und das ist natürlich für einen jungen Menschen, der noch nicht gefestigt ist, fürchterlich. Es ist fürchterlich.
Und wenn man die Schule wechselt, heißt das nicht, dass man keine Kommentare mehr bekommt.
Genau.
Fluch ist nicht mehr möglich.
Ja, ja. Und vor allem, ich beschreibe ja auch so ein bisschen als früher Boomer, ich bin 57, dass wir früher aufgewachsen sind und unsere Eltern uns mehr oder weniger, ich würde jetzt sagen, zu harten Hunden erzogen haben, aber man hat uns unsere Kindheit machen lassen. Heutzutage sind viele Eltern überbesorgt. Sie sagen ihren Kindern, dass sie die Tollsten, die Größten, die Besten sind. Das ist einfach auch ein Phänomen, das da ist. Und dann gehen diese jungen Mädchen zum Beispiel auf Instagram, kriegen ihr erstes Smartphone. Und dann sehen sie, hey, das, was mir meine Eltern die ganze Zeit gesagt haben, dass ich die Tollste, die Intelligenteste, die Hübscheste bin, das stimmt ja gar nicht. Ich folge diesem einen Topmodel mit 1,8 Millionen Follower und ich habe 2-3 Likes, wenn ich was poste, oder 50 Kommentare sagen noch, dass ich zu dick bin. Das heißt also, da prallt auf einmal prallen Realität zwei Welten aufeinander. Und das führt eben dazu, dass die das Jugendlichen von heute durch diese vielen Entwicklungen immer unsicherer und immer vorsichtiger werden und sich in so einen Konformismus flüchten.
Sie sagen sogar, Überbehütung der Eltern macht Kinder nicht stark, sondern zerbrechlich, weil dann diese Antifragilität von Taleb komplett abhanden geht.
Genau. Es gibt harte Studien, gibt eine große japanische Studie, die ich auch zitiere, dass man in den Hirnfunktionen gesehen hat, dass Überbehütung im Grunde genommen fast dieselben Konsequenzen in der Hirnstruktur haben als Verwahrlosung. Das heißt also, das, was man eigentlich verhindern möchte, indem man Kindern alles abnimmt. Es gibt in Amerika 12-Jährige, die haben noch nie ein Messer in der Hand gehabt, weil die Eltern sagen, wir müssen diese Kinder überbehüten. Und das führt im Grunde genommen nicht dazu, dass sich Menschen zu selbstbewussten Wesen entwickeln. Schrammen sind sexy, Angst schweißt nie. Also wenn ich nie ausprobieren darf, wenn jeder Spielplatz so abgesichert ist, dass ich mich nicht verletzen kann, also nicht keine blauen Flecken holen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen schlimmen Dingen, aber man kann nur Fahrradfahren lernen, wenn man ab und an mal hinfällt und sich einen blauen Fleck holt. Und das Zweite, und das ist das wirklich auch gesellschaftlich Brutale, dass wenn man diese Erfahrungen nicht macht für sich und für andere nicht, sondern nur am Tablet sitzt und zum Beispiel Super Mario spielt, wenn der die Klippe runterfällt, dann starte ich das Spiel einfach wieder neu. Wenn ich im realen Leben als 3-, 4-, 5-Jähriger im Sandkasten meinem Kumpel die Schippe über den Kopf ziehe, dann merke ich, um Gottes Willen, das tut dem weh und entwickle sowas wie eine Empathie, wie ein Mitgefühl. Aber wenn sie nur am Tablet sitzen, als kleines Kind schon, und das ist mittlerweile auch von der Gehirnforschung nachweisbar, dass sie dadurch keine Empathiefähigkeit mehr entwickeln. Dass sie buchstäblich blind gegenüber den Schmerzen von anderen werden. Und die Hirnforschung zeigt eben, dass bestimmte Dinge, wie unter anderem eben auch Empathie, wenn sie das verpassen, in einer bestimmten Entwicklungsstufe zu lernen, dann kann sowas im Alter später nicht mehr nachgelernt werden. Das heißt, sie werden immer Probleme haben, Gefühle von anderen richtig zu deuten. Und das ist das Fatale von Social-Media-Nutzung oder von Smartphone-Nutzung im frühen Kindesalter.
Also interessante Aussage, weil das ja man verallgemeinern kann und auf eine gewisse Generation, die mit Social Media groß geworden ist, übertragen. Es gibt ja auch absolut konträre Aussagen. Eine wissenschaftliche Perspektive, es gibt keine Generationsunterschiede und es gibt ja doch Unterschiede, weil wenn man in einem anderen Umfeld aufwächst, muss das auch gewisse Prägungen zur Folge haben. Und wir werden das vielleicht in 10 bis 15 Jahren tatsächlich feststellen, ob diese Social-Media-Ära auf die jungen Menschen auch einen Impact hat.
Auf jeden Fall. Also ich habe das auch lange Zeit als ein bisschen hysterisch angesehen. Also diese Warnung von Hirnforschern, von Bildungsforschern. Ich habe auch immer gedacht, naja, das wächst sich irgendwann mal aus und wenn die älter werden, dann kommen die wieder auf die Spur. Inzwischen nach 15, fast 20 Jahren Social Media Nutzung sind die Studien so erdrückend, dass ich mittlerweile zustimme und sage, da kommt ein Riesenproblem auf uns zu, beziehungsweise es ist schon da. Und um nochmal den großen Bogen zum Buch zu schlagen, es führt eben nicht unbedingt dazu, dass wir uns zu selbstbestimmten, selbstbewussten Wesen entwickeln, die ja eine, wie ich finde, aufgeklärte Gesellschaft benötigt, um zu funktionieren.
weil Sie jetzt Gesellschaft erwähnen, Sie schreiben, eine Gesellschaft, die glaubt, keine gemeinsamen Probleme mehr zu haben, richtet ihre Aggressionen nach innen.
Also das ist wieder ein bisschen anderer Punkt, weil wir natürlich, wenn Sie sehen, wie sich die westlichen Kulturen entwickelt haben in den letzten 50 Jahren, dann ist es ja eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Also die Generation meiner Eltern, die haben noch ein zerbombtes Deutschland erlebt. Ich bin 1968 geboren. Wir sind schon in einem einigermaßenen Wohlstand aufgewachsen, aber es war noch viel Luft nach oben. Das heißt also, wir haben noch dieses Erfolgsversprechen gehabt. Also wenn du dich anstrengst, ich komme aus einer klassischen Arbeiterfamilie, wir waren nicht arm, aber wir waren sehr bescheiden, sehr bescheiden. Und es hieß immer, wenn du studieren willst, darfst du studieren. Also diese unfassbar tolle Zeit, die übrigens auch in Deutschland von der SPD initiiert wurde, dass man einem Arbeiterkind die Möglichkeit gibt oder geben kann, zu höherer Bildung zu gelangen, aufzusteigen und aus eigener Kraft sich sein eigenes Leben verbessern kann. Und das war, glaube ich, und das zeigen auch alle Langzeitstudien, dass wir, ich sage jetzt mal die Boomer plus noch ein paar Jüngere, dass das tatsächlich die glücklichste und selbstbewusste und zufriedenste Generation von allen anderen war, vorher und nachher. Und jetzt haben wir seit 20, 25, 30 Jahren so einen Wohlstand erwirtschaftet, in die jungen Menschen natürlich auch hineingeboren werden. Nicht alle, aber viele eben. Dass alles als total selbstverständlich gesehen wird. Und dass man im Grunde genommen alle großen Bedürfnisse befriedigt sind, was auf der einen Seite toll ist, aber das führt natürlich auch zu einer gewissen Orientierungslosigkeit, vielleicht auch zu einer Trägheit, dass man sagt, ja, was soll ich mich denn noch groß anstrengen? Ich habe doch jetzt schon alles, was ich mir wünschen kann. Was soll denn noch groß kommen? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich mein Leben, also mein materielles, mein wirtschaftliches Leben noch groß verbessern kann. Ich werde vielleicht sogar was erben. What's the fucking problem? Und nun ist es so, dass der Mensch Probleme lösen will. Das ist unsere, deswegen sind wir noch nicht ausgestorben. Deswegen sind wir die erfolgreichste Spezies auf diesem Planeten. Wir können mit unserem großen Gehirn Probleme lösen und wir wollen Probleme lösen. Aber wenn es keine großen Probleme in meinem direkten Umfeld gibt, dann suchen wir nach Sinn. Dann manche gehen in die Religion und manche gehen in die Pseudoreligion oder es entstehen Pseudoprobleme. Also, dass wir zum Beispiel uns exzessiv mit dem Thema Klimaschutz auseinandersetzen. Also Klimawandel, ich muss dazu sagen, ist natürlich ein reales Problem. Nicht, dass jetzt wieder einige kommen, der leugnet den Klimawandel. Aber dass wir natürlich dass zum Beispiel die jungen Menschen aus einer unfassbaren Wohlstandsgesellschaft jetzt sich so exzessiv Gedanken machen über Klimapolitik, dass sie sagen, wir müssen unsere gesamte Wirtschaft runterfahren, was natürlich absurd ist. Das rührt daher und vor allem auch andere, die nicht so denken, als die Gegner begreifen, als jemand begreifen, der den Planeten ruinieren will. Das ist ein Aspekt. Und dadurch werden auf einmal so Scheingefechte geführt, weil man aus so einem großen Wohlstand kommt und die negativen Konsequenzen seiner eigenen Entscheidung gar nicht mehr abschätzen kann. Dass man sich dadurch dass man dadurch irgendwelche ideologischen Gefechte führt und sich selbst zerfleischt. Und das erleben wir ja gerade, dass wir eine unfassbare, in vielerlei Hinsicht, in vielerlei Themen, eine unfassbar zerfledderte Gesellschaft geworden sind, weil man in letzter Konsequenz keine gemeinsamen Ziele mehr hat.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Ich war sehr fasziniert bei der Beobachtung der Reaktionen auf eine Sendung mit Markus Lanz, vielleicht haben Sie die auch gesehen, mit Poschardt, Palmer und Urner über Freiheit, eigene Gedanken zu äußern und wirklich frei zu reden in der Gesellschaft. Und es war spannend zu sehen, die gleiche Sendung, absolut unterschiedliche Auslegungen, wo man sofort zwei Lager gespürt hatte. Ein Lager sagte, Poschardt und Palmer waren klar die Gewinner der Diskussion. Und auf der anderen Seite, Frau Urner hat sie alle platt gemacht. Ja, das ist total faszinierend zu beobachten, wie schnell diese Spaltung kommt. Und das ist an sich nicht sehr günstig, ja für den Zusammenhalt der Gesellschaft.
Also ich glaube, ich habe da ja auch im Buch dazu recherchiert, dass diese Spaltung der Gesellschaft ein Stück weit auch eine Fake-Spaltung ist. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass 70-80% der Leute hier in Deutschland oder in den westlichen Kulturen, die wollen einfach ihr Leben leben und die sind durchaus offen für Argumente, mit denen kann man sich durchaus vernünftig unterhalten. Und die wollen, ich sage jetzt einfach mal, ihre Ruhe haben eigentlich. Nur, das sind nicht die, die medial vorkommen. Die Ränder, die es schon immer gab, die können sich durch soziale Medien, durch vielerlei Entwicklungen einfach besser organisieren, besser artikulieren und die haben letztendlich die Deutungshoheit übernommen und dadurch entsteht natürlich die irrige Vorstellung, dass wir alle so sind. Und das führt natürlich, ich habe gesagt, wenn die Vernünftigen die Diskussion verlassen, gibt man den Narren die Diskurshoheit. Und das erleben wir gerade, dass die Diskussionen, dass die Deutungshoheiten von einer relativ kleinen Schicht von, ich sage jetzt mal, von Durchgeknallten auf unterschiedlichsten Ebenen geführt wird, die Mehrheit für sich reklamieren und dadurch, dass sie medial so gut organisiert sind, entsteht auch selbst in dieser gemäßigten Mehrheit die Illusion, wir sind in der Minderheit. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem.
Ich glaube, was denen auch in die Hände spielt, das ist diese moralische Perspektive, dass das, was sie zum Ausdruck bringen und was auch bei Ursprüngen der Woken-Bewegung ist ja etwas Schönes zu sagen, wir wollen auf Ungerechtigkeit hinweisen. Ich fand bei Ihnen auch ein Zitat sehr spannend, wo Sie sagten, die politische Korrektheit bläht Unterschiede zum bombastischen Gegensätzen auf. Und ich weiß auch, dass die Energie immer dem Fokus folgt. Und wenn man immer das auf das Trennende die Energie lenkt und nicht auf das Verbindende, dass das nicht unbedingt zu einem positiven, konstruktiven Fortschritt führt.
Auf jeden Fall. Also auch da kann ich wieder so ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Also ich kann mich noch erinnern, als ich auf der Bühne angefangen habe, da war der beste Rapper war weiß, der beste Golfer war schwarz und der deutsche Außenminister war schwul. Und es war irgendwie alles kein großer Skandal in den 2000er Jahren. Also das heißt, heute wird so getan, als ob, als ob früher, ganz früher war das natürlich so. Ganz, also wir reden jetzt nicht irgendwie vor 100 Jahren oder vor 80 Jahren, wo wirklich gegenüber Lebensstilen noch eine unfassbare restriktive Zeit war. Sondern wir hatten in den, wenn man sich amerikanische Serien aus den 90ern, 2000er anguckt, Filme, wenn man sich Musikvideos aus dieser Zeit anguckt, dann war das eine bunte, diverse Vielfalt. Und jeder hat Spaß gehabt. Es gab die Popper, es gab die Punker, es gab die Spießer, aber alle haben irgendwie nebeneinander hergelebt und haben mehr oder weniger den anderen sein lassen, wie er will. Das heißt also, das, was jetzt heute gesagt wird, das müssen wir erreichen, das gab's schon. Und heute wird das Ganze eben auch von der Woken-Bewegung so exzessiv betrieben. Und das ist das eigentlich Fatale. Also man muss, es wird so in den Vordergrund gestellt, dass man sagt, wenn du nicht für die Regenbogenfahne bist oder wenn du dir diese Regenbogenfahne nicht vor die Türe hängst, dann bist du ein schlechter Mensch. Das heißt also, man zwingt eigentlich die anderen dazu, diesen Lifestyle nicht nur zu tolerieren, sondern man muss ihn abfeiern. Das heißt, es wird ständig auf diese Unterschiede, also man definiert sich darüber und sieht den anderen aber als einen Feind. Und das ist eigentlich das genaue Gegenteil von Toleranz.
Die Frage ist, wie man trotzdem das Gedankengut von diesen woken Menschen, ich meine, für mehr Gleichberechtigung, für weniger Rassismus, Diskriminierung und so weiter, konstruktiv, vielleicht in den Alltag integriert. Haben Sie da irgendwelche Ansätze oder Möglichkeiten, wie man das besser macht?
Also das Buch ist ja in letzter Konsequenz, arbeitet sich ja gar nicht so an den Rändern ab, obwohl ich die natürlich darstelle und eben, weil ich versuchen will, zu verstehen, wie die ticken. Das Buch ist ja eigentlich eine Kritik an dem schweigenden klassischen Bürgertum. Also die Leute, die eigentlich, die meisten, die sehr vernünftig sind, die lange Zeit diese Ränderbewegungen, denen die Handlungsfreiheit gegeben haben. Also man hat sich, ich mache Ihnen mal ein Beispiel also ich mache relativ viele Vorträge bei Unternehmen und bei Wirtschaftsführern. Und seit 15, 20 Jahren erlebe ich es schon, dass irgendwelche Wirtschaftsleute, konservative Leute, Automobilindustrie, chemische Industrie und so weiter, dass die immer weniger bereit sind, ihre Positionen gegenüber irgendwelchen Aktivisten zum Beispiel nicht nur zu erklären, sondern sich auch abzugrenzen. Man macht im Grunde genommen das genaue Gegenteil. Man lädt vor 20 Jahren schon, man lädt eigentlich Leute ins Unternehmen ein, lässt die sprechen, die das Auto abschaffen wollen, die chemische Industrie abschaffen wollen, anstatt zu sagen, ihr könnt dieser Meinung sein, aber wir haben eine andere Meinung. Also dieser Mut zum Dissens, dieser Mut zu sagen, das sehen wir grundsätzlich anders. Der hat dazu geführt, dass man in letzter Konsequenz ganz, ganz vielen radikalen Aktivisten die Deutungshoheit überlassen hat. Das heißt, also es war dieser vorauseilende Gehorsam, dieses Duckmäusertum, diese Feigheit, in die Diskussion, auch in den Dissens zu gehen, in jeglicher Form. Das fängt beim Elternabend an und hört letztendlich irgendwo im Bundestag bei einem Gesetzesentwurf auf, dass die vernünftigen Leute gedacht haben, naja, wenn ich denen ein bisschen was gebe, dann führt das schon zu einem Kompromiss. Das wurde aber nicht aus einer Kompromissfähigkeit herausgetan, sondern aus einer Feigheit, eben in den Dissens zu gehen. Und das hat dazu geführt, dass jetzt in vielerlei Hinsicht die Narren das Schiff übernommen haben. Also das ist meine große Kritik und mein großer Appell an das klassische, ich sage jetzt mal, an das liberale Bürgertum. Erhebt eure Stimme. Wenn euch was nicht passt, duckt euch nicht weg und glaubt, der Sturm zieht über euch hinweg, sondern ihr müsst aufstehen zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte das so nicht. Ich bin da dagegen. Und ich kann es nur von Deutschland sagen, ich glaube, in anderen westlichen Kulturen ist es ähnlich, da fehlt es massiv. Und das führt dazu, dass ich wiederhole mich da gerne, dass die Narren das Schiff übernommen haben.
Haben wir nicht auch ein Phänomen der psychologischen Reaktanz, wo die Gesellschaft irgendwann ein Gegenteil erfährt? Und wenn wir jetzt einen Trump anschauen, mit welcher Vehemenz er genau diese Programme, die in den letzten 15, 20 Jahren aufgebaut wurden, versucht zu zerschmettern. Ja, ich meine, was für eine Kampagne gegen Harvard führt. Und das ist im Prinzip vielleicht auch die Folge von diesen übertriebenen Entwicklungen.
Also Trump ist natürlich ein Phänomen, also ein Symptom. Ein Symptom auf, das ist ja auch in Amerika so gewesen, dass man immer woker, immer absurder wurde, dass irgendwann mal die Leute die Schnauze voll hatten und dann so eine Trotzreaktion erzeugt hatten. Und Trump ist ein Symptom auf diese unfassbare politische Korrektheit, die in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Ich sehe Trump natürlich auch sehr widersprüchlich, gerade das, was er zum Beispiel an den Universitäten macht. Auf der einen Seite ist es gut, dass er diesen politischen Aktivismus, der sich an den Elite-Universitäten in Harvard und Berkeley durchgesetzt hat, dass er die versucht zu zerstören. Allerdings macht er das natürlich mit so einer Radikalität, dass er dadurch natürlich auch echte Forschungsfelder zerstört. Und das ist aber eine Reaktion darauf, dass es die, ich sage jetzt mal in Amerika, die liberalen Demokraten nie geschafft haben, aus sich selbst heraus sich zu reformieren. Und dann kommt natürlich so eine brutale Gegenreaktion. Und dann den Trump anzugreifen, zu sagen, der ist an allem schuld, das ist, finde ich, ein bisschen in die eigene Tasche gelogen.
Das ist immer eine Frage der ideologischen Aufladung.
Genau. Es ist im Grunde genommen dieselbe Diskussion, die wir heute in Deutschland mit der AfD haben. Die AfD ist deswegen so stark, weil die konservativen Parteien, also die CDU, CSU, eigentlich seit 2011, seit Angela Merkel, immer linker, immer grüner geworden ist. Und in dieses Vakuum ist die AfD reingestochen. Man kann an der AfD sicherlich vieles zu Recht kritisieren, aber auch da ist die AfD ein Symptom für eine bürgerliche, liberale Mitte, die über Jahre, Jahrzehnte hinweg zu feige war, ihre Position klarzumachen und sich an eine, ich sage jetzt mal, linksgrüne Politik angebiedert hat oder sie zumindest toleriert hat. Und das explodiert gerade.
Die Frage ist, welche Folgen das haben wird und ob jetzt die aktuelle Regierung ein Ruder umreißen kann und vielleicht ein paar sehr gute Akzente setzt, damit AfD nicht tatsächlich noch stärker wird zu den nächsten Wahlen, was man nicht ausschließen kann.
Ich drück mich da so ein bisschen rum. Ich glaube, dass die politischen Systeme, die Parteilandschaft in Deutschland ein Stück weit an ihre Grenzen gekommen sind. Und mein Appell und meine Hoffnung ist, dass wir uns wieder auf die individuelle Gestaltungsmöglichkeit des Einzelnen mehr berufen. Das ist eine große Hoffnung. Aber wir haben natürlich in den Phasen, wo es uns gut ging, haben wir immer unsere Verantwortung den Parteien überlassen. Wir haben im Grunde genommen durch eigenes Verschulden das Parteisystem in Deutschland so groß und so mächtig werden lassen, dass sie jetzt im Grunde genommen das Ruder übernommen haben, unterschiedlicher Richtung, dass wir als Souverän des Landes, das wir ja eigentlich vom Grundgesetz her sind, eigentlich zusehen müssen, wie diese 700 oder, wenn Sie das mit der EU noch mit dazu nehmen, diese 10.000 Bürokraten eigentlich mit den Bürgern machen können, was sie wollen. Und das ist aber eine Sache, die wir ein Stück weit selbst verschuldet haben. Das, weil wir eben es verpasst haben zu sagen, also die Leute wollen immer Freiheit in Deutschland, aber wenn dann irgendwas passiert, was sie nicht oder wenn sie die negativen Konsequenzen von ihren freien Entscheidungen sehen, indem sie zum Beispiel arbeitslos werden oder wo das Unternehmen vielleicht zugrunde geht, dann rufen sie sofort nach dem Staat. Das ist ein sehr, sehr reflexhaftes Verhalten, das schon immer in Deutschland war. Und das dazu geführt hat, dass natürlich die staatlichen Institutionen meiner Meinung nach viel zu viel Macht bekommen haben. Und das ist falsch. Wir sehen das jetzt in Argentinien, wie es komplett anders geht. Die haben natürlich ein anderes politisches System. Aber wo Javier Milei letztendlich genau diesen Weg geht, dass er Verwaltungen abbaut, dass er radikal Ministerien abbaut, dass er den Bürgern wieder die Eigengestaltung zurückgibt. Und wir sehen, kamen jetzt auch gerade neue Zahlen raus, wie was das für ein Boost wirtschaftlich in Argentinien erzeugt hat, aber nicht nur wirtschaftlich, sondern auch, was es mit den Leuten, mit den Argentiniern selbst macht, dass sie zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder das Gefühl haben, ich kann mein eigenes Leben gestalten. Ich muss nicht mehr auf einen Beamten gucken, der mir vielleicht mein gutes Leben ermöglicht, sondern es ist die Rückführung zu Individualität und Eigenverantwortung. Und das fehlt in Deutschland nach wie vor. Und ich weiß nicht, wie wir da rauskommen, weil wir natürlich ein anderes politisches System haben. Aber ich glaube, wenn wir aus diesem Schlamassel rauskommen wollen, ist das die einzige Methode, dass wir dem Bürger, jedem Einzelnen wieder mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstgestaltungsmöglichkeiten zugestehen müssen.
Es ist sehr spannend, dass Sie Milei ansprechen. Ich habe mit Professor Bagus nach unserem Gespräch eine Aufnahme zu seinem Buch Ira Milei. Und ich habe extra 1,5 Jahre abgewartet, um das erste Zwischenfazit sehen zu können. Das ist auch sehr interessant aus der Perspektive, wie er an die Macht kam. Das waren ja zwei Aspekte, die eine große Rolle gespielt hatten bei ihm. Das ist einmal Social Media, weil die klassischen Medien haben ihn nicht unbedingt befürwortet. Und auf der anderen Seite, das waren im Unterschied zu Deutschland jungen Menschen, die mit 60-70% eine Zustimmung zu seiner Politik äußern. Und in Deutschland, ich glaube, die jungen Menschen vor allem die Linken wählen. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was in Argentinien passiert.
Argentinien hat natürlich auch einen wesentlich schwereren Weg hinter sich. Man muss dazu sagen, dass es natürlich Argentinien über Jahrzehnte hinweg richtig schlecht ging. Richtig schlecht. Also Ende 19. Jahrhundert war Argentinien einer der reichsten Staaten der Welt.
Reicher als Deutschland.
Reicher als Deutschland, auch modern, emanzipiert, als es war. Und dann kamen über Jahrzehnte, über 100 Jahre eigentlich die Linken, dann die Rechten, aber immer irgendwelche kollektivistischen Regime an die Macht, die dieses Land komplett in den Keller gewirtschaftet haben. Und in Deutschland ist es eben noch nicht so. Wir haben immer noch dieses, uns geht's immer noch relativ gut. Wir sehen zwar von allen Prognosen her, dass das weiter abfällt, aber die Grenze ist anscheinend noch nicht erreicht. Und viele, auch viele junge Menschen glauben eben oder haben immer die Hoffnung, naja, wenn ich jetzt die Linken wähle, dann wir die Reichen, die Wohlhabenden noch mal stärker besteuern, dann kriegen wir das Ruder noch mal rumgerissen. Also dieses Bewusstsein, dass zu viel Macht in die Hände von Politikern, in die Hände von einem Staat noch weiter das Ganze beschleunigen, den Niedergang beschleunigen, der ist immer noch nicht ganz angekommen. Das ist natürlich ein großes Problem. Also man kann über Amerika schimpfen, wie man will, aber wenn in Amerika jemand ein Startup gründet, dann sagt er, ich habe eine gute Idee, ich muss jetzt Investoren suchen. In Deutschland ist die allererste Frage, ich bin ja sehr viel Vorträgen unterwegs, wie kriege ich Fördergelder? Das heißt, es wird sofort nach dem Staat gerufen. Selbst Leute, die unternehmerisch tätig sein wollen, versuchen sich irgendwie mit staatlichen Subventionen und Fördergeldern irgendwie dieses Ding aufzubauen, weil es eben so verzahnt und so verwoben ist. Und das wird uns über kurz oder lang, wenn das so in dieser Form weitergeht, noch mehr nach unten ziehen.
Hey, als Sie Ihr Buch geschrieben hat und geplant haben, hatten Sie bestimmt eine Vision, was Sie mit diesem Buch bewirken möchten. Was für einen Impuls Sie da vielleicht in der Gesellschaft setzen wollen. Was war das?
Also viele, die es jetzt schon gelesen haben, auch meine Agentur und mein Verlag, die haben gesagt, naja, du hast ja vor 3 Jahren dieses letzte Buch Lichtblick statt Blackout geschrieben. Da ging es um die Klimapolitik, um die Energiepolitik. Und das war ja noch sehr optimistisch eigentlich geschrieben. Und das stimmt tatsächlich. Also das kam ja raus. Da war ja noch überhaupt nicht klar damals, ob Deutschland, Habeck war schon an der Macht, aber ob Deutschland aus der Atomenergie aussteigt, wie sie auf diese Ukraine-Krise reagieren mit den Gaslieferungen. Also da war Deutschland noch so auf der Kippe, wo man gesagt hat, naja, vielleicht ist durch diesen Ukraine-Krieg und durch diese prekäre Energiesituation, die wir zu diesem Zeitpunkt hatten, vielleicht setzt da nochmal eine gewisse Rationalität ein. Und in diesem Stil ist Lichtblick statt Blackout auch geschrieben, dass man sagt, vielleicht kriegen wir die Kurve, vielleicht führt das dazu, diese Krise, dass wir uns wieder auf das konzentrieren, was uns stark gemacht hat. Dann war das Buch ein sehr großer Erfolg. Mich haben im Zuge dessen viele Politiker, viele Wirtschaftsführer, viele Leute auch aus der Bundesregierung haben mit mir Kontakt aufgenommen, haben gesagt, Herr Ebert, Sie haben in allem Recht oder in vielem Recht. Das ist genau der richtige Punkt. Und ich habe mir gedacht, wow, wenn die das mir unter 4 Augen sagen und die sitzen da im Bundestag, vielleicht ist ja doch noch Hoffnung. Und dann gucke ich 1-2 Wochen später, wie die zu bestimmten Themen, also Atomausstieg und Gebäudeenergiegesetz und viele, viele Dinge, wie die da abgestimmt haben und war vollkommen entsetzt. Dieselben Leute, die mir unter 4 Augen gesagt haben, das ist alles ein totaler Irrsinn, was wir machen, haben dann, wenn es in die Öffentlichkeit, wenn es darum ging, ihrem Gewissen zu folgen, ihre Überzeugung zu artikulieren, genau entgegengesetzt sich verhalten. Und das war für mich ein total frustrierendes Erlebnis. Total.
Da haben Sie gesagt, what the fuck?
What the fuck? Genau. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, es liegt nicht daran, dass Politiker oder Wirtschaftsführer oder Meinungsführer zu dumm sind. Oder natürlich gibt es manche, die ideologisch verblendet sind. Aber die allermeisten, wenn sie sich mit einem Politiker, wenn sie sich mit dem Bundestagsabgeordneten von ihrem Wahlkreis unterhalten, und zwar parteiübergreifend, werden die ihnen unter vier Augen in der Regel was komplett anderes sagen als das, was sie dann machen, wenn sie dann vors Rednerpult treten.
Und das ist frustrierend.
Das ist ein total frustrierende Erkenntnis gewesen, dass eigentlich das politische System nicht funktioniert. Um es jetzt mal ganz brutal zu sagen. Und es funktioniert nicht, weil vielleicht die falschen Leute nach oben kommen, also mit oder zu unwissend sind oder ideologisch verblendet oder sondern weil das System einen komplett falschen Anreiz bietet, richtige Entscheidungen zu treffen. Also ich mache da gar nicht den jeweiligen Menschen dafür verantwortlich. Das ist einfach so. Wenn sie in der politischen Landschaft aufsteigen wollen, dann wissen sie,
Konformität
wenn sie,
ist
wenn,
der Weg.
Genau, wenn sie nicht das tun, was die Parteilinie vorschreibt, dann können sie noch so gute Ideen haben, dann sind sie weg. Wenn sie sich öffentlich gegen diese Sachen stemmen und ihrem Gewissen folgen, sind sie weg. Da werden sie, kommen sie erst über Kommunalebene gar nicht hinaus. Und wenn sie oben sind, werden sie irgendwo auf der Parteiliste bei der nächsten Wahl auf Platz 30 oder 40, sodass sie praktisch nicht mehr reingewählt werden. Das heißt, dieses ganze politische System ist meiner Meinung nach, hat sich überholt, ist sehr, sehr dysfunktional. Ich habe da auch im Buch ein paar Ideen, wie man das verändern könnte. Man bräuchte eine komplette Änderung von unserem Wahlsystem. Aber das wird natürlich nicht passieren, weil die herrschenden Leute, die davon profitieren, die haben natürlich kein Interesse daran, das System zu ändern. Kurzum, das Buch What the Fuck Deutschland ist wesentlich nachdenklicher geschrieben, vielleicht auch ein bisschen deprimierter, eben weil ich diese Erfahrung gemacht habe und weil meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, dass wir da wieder rauskommen, darin besteht, dem Bürger selbst, jedem Einzelnen mehr Entscheidungsbefugnisse zu geben und den politischen Systemen und den politischen Einflussmöglichkeiten, die ja nicht nur durch die Parteien, sondern sie sitzen ja überall, sie sitzen in der Verwaltung, in öffentlich-rechtlichen, es wird ja alles nach Parteipolitik entschieden. Irgendwelche Polizeipräsidenten, es ist ein riesiger Filz von parteipolitischen Leuten, parteiunabhängig, und die in letzter Konsequenz das, was die Aufklärung, was diese großen Errungenschaften ausgemacht hat, dem Bürger, dem Einzelnen mehr Rechte und Gestaltungsmöglichkeiten zu geben, komplett zuwiderfährt. Und das ist für mich die einzige Möglichkeit. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren könnte, aber das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen wieder eine Rückbesinnung auf das, was uns eigentlich groß gemacht hat. Und das war ja auch in der Nachkriegszeit so. Also Ludwig Erhard hat das sehr, sehr gut erkannt. Der hat sehr gut erkannt, was es benötigt. Also Ludwig Erhard wäre wahrscheinlich heute ein Rechtspopulist. Ludwig Erhard würde von allen etablierten Parteien würde er als Wirrkopf, als Querdenker, als weiß, was weiß ich, bezeichnet werden, weil er eben sagt, gibt den Bürgern die Möglichkeit, ihr Leben zu gestalten.
Interessanterweise in skandinavischen Ländern, die immer wieder zitiert werden, wird die Freiheit ganz groß geschrieben. Und die haben da einen ganz anderen Zugang zu der Selbstverantwortung. Auch wenn der Staat und Staatsquote relativ hoch ist, ist es trotzdem in dem gegebenen Rahmen wird sehr viel Verantwortung abverlangt. Hat man ja auch gemerkt, wie in Schweden der Verlauf der Pandemie auch mit der Übergabe der Verantwortung an den Bürger gemanagt wurde im Vergleich zu Deutschland.
Ja, ja. Ja. Also ich habe mir sehr viel Gedanken über natürlich über unsere deutsche Kulturen und über unsere Mentalität gemacht. Also wir haben ja wahnsinnig gute Leute. Wir haben also nach wie vor auch in den Ingenieurswissenschaften, in der Wirtschaft. Aber Deutschland ist im Kern ein Angestelltenstaat, schon immer gewesen. Also Deutschland, also dieser Appell nach mehr Eigenverantwortung, sein Leben, das ist immer so ein bisschen suspekt gewesen. Das hat vielleicht mit unserer Geschichte zu tun. Wir waren jetzt, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit Amerika, nach Amerika sind vor 150, 200 Jahren die Leute gegangen, weil sie sich in Europa zu sehr eingeengt gefühlt haben. Deswegen sind sie in den Wilden Westen gegangen, weil sie da ihr eigenes Ding machen wollten. Auch mit dem
Risiko. Die risikofreudigsten, die mutigsten.
Genau, um eben auch mit dem Risiko komplett zu scheitern. Und in Deutschland, wir sind deswegen so groß geworden in der Nachkriegszeit und zum Exportweltmeister aufgestiegen und haben ja diese enormen Erfolge gehabt, nicht durch dieses freie Unternehmertum, sondern weil wir einfach tolle Leute in Angestelltenverhältnissen hatten. Ich sage das mal ganz brutal. Also weil es gab ein paar große Unternehmen, gibt natürlich auch ein paar Mittelständler, ein paar familiengeführte Betriebe, aber weil die Leute mit Fleiß und mit einem großen Engagement innerhalb von einer Unternehmensstruktur in einem hierarchischen Angestelltenverhältnis perfekte Leistung gebracht haben.
Interessante Perspektive. Bitte? Ja. Interessante Perspektive. Ich habe in der Form das noch nie betrachtet.
Ich glaube schon. Das ist und inzwischen ist aber die sind durch diese Regulierungen, also eben auch durch diese bürokratischen Wust, der in den letzten Jahren immer mehr entstanden ist. Die hat dazu geführt, dass sie praktisch all diese Perfektion, all diesen Fleiß in eine falsche Richtung getrieben haben. Also wenn Sie sich heute mit einem, egal welcher Branche, unterhalten, ich mache viel mit Ärzten, also ich habe viel in der Medizinbranche, mache ich Vorträge. Wenn Sie sich heute mit Ihrem Hausarzt unterhalten und fragen, wie viel Zeit, oder mit einem Chirurgen im Krankenhaus, wie viel Zeit musst du, kannst du deinem Beruf widmen und wie viel Zeit musst du für Dokumentationen aufwenden, die nie im Leben irgendeiner liest? Dann ist das gruselig. Und damit zerstören sie natürlich jegliche Form von Kreativität, von Energie. Da können sie die besten Leute haben. Aber wenn die bürokratisch so in die Knie gezwängt werden, dann sinkt die Produktivität und letztendlich dann sinkt natürlich auch die Bereitschaft, irgendwas zu tun. Und deswegen wollen natürlich auch viele Leute, auch viele von den Jungen sagen, dann gehe ich doch lieber in den öffentlichen Dienst, da habe ich diesen ganzen Stress nicht. Ich habe vor 4 Jahren, als ich wieder von Amerika zurückkam, habe ich für mein Unternehmen eine GmbH gegründet. Es hat, glaube ich, 4 Monate gedauert, bis ich eine Steuernummer hatte. 4 Monate. Also das ist was Absurdes. Und das zieht die Leute natürlich total runter. Und das drückt die Performance. Und das war früher eben nicht so. Sie haben im Baubereich, ich glaube, 25.000 Verordnungen in der Bauindustrie. Da ist doch selbst der engagierteste Mitarbeiter, der engagierteste Ingenieur und Architekt und Bauingenieur frustriert. Und das lähmt dieses Land, das lähmt unsere Gesellschaft so brutal. Und da wieder ein Stück weit wieder zurück auf Milay. Und Milay hat das in seinem Land komplett umstrukturiert. Und wie gesagt, das wäre auch in Deutschland nötig. Neben aller parteipolitischen und sonstigen Ausrichtung.
Ich bin sehr gespannt auf Milays Entwicklung. In 2, 3 Jahren können wir vielleicht ein echtes Fazit ziehen. Und ich nehme auch einen Appell aus Ihrem Buch, das hatten Sie auch schon erwähnt, Schrammen sind sexy, Angst weiß nie. Ja,
ja.
Das fand ich cool. Ach, Herr Ebert, zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir immer 3 Fragen, die würde ich gerne auch Ihnen stellen. Gibt es ein Buch, das Sie in letzter Zeit gelesen hatten, das Sie wirklich beeindruckt hat?
Ich muss überlegen. Ich muss jetzt gerade mal bei mir hinten schauen. ich sage jetzt mal was ganz, ganz politisch Unkorrektes. Ich habe für die Recherche von meinem Buch Deutschland schafft sich ab von Sarrazin gelesen. Ich habe es damals nicht gelesen. Ich habe mich damals auch in diese ganze von 2011. Ich habe mich komplett aus dieser Debatte rausgehalten. Ich fand damals schon diese Aufregung und dieses, ich fand das ganz gruselig, dass da so emotional über dieses Thema diskutiert wurde. Im Zuge meiner Recherche fürs Buch habe ich mir in 15 Jahre später dieses Buch nochmal durchgelesen. Und ich war ehrlich gesagt wahnsinnig erstaunt, warum dieses Buch so ein Skandal war, weil Sarrazin ist vielleicht ein bisschen autistisch, aber er argumentiert knallhart mit Zahlen. Er formuliert natürlich manchmal hart, das ist überhaupt keine Frage, aber es ist interessant, wie sehr er diese Entwicklung vorausgesehen hat, weil er sich eben auf demografische Daten beruft, weil er einfach hoch extrapoliert, weil er ist ein Zahlenhengst. Er ist ein uncharismatischer Zahlenhengst. Ich fand es interessant, wie sehr er viele Sachen vorausgesehen hat, gerade in diesem Migrationsthema, obwohl damals noch gar nicht die Flüchtlingskrise war.
Ja.
Und wie man jemanden, der eigentlich versucht, sachlich zu argumentieren, so in eine falsche Ecke gestellt hat, dass er im Grunde genommen sozial erledigt ist. Also das fand ich im Nachhinein mit 15 Jahren oder 14 Jahre später ein sehr interessantes Buch, auch im Hinblick auf dieser Debatte, im Hinblick auf Cancel Culture, im Hinblick auf wie Debatten in Deutschland geführt werden oder wie Debatten eben nicht geführt werden wollen. Also das fand ich das jetzt mal ganz wertfrei und ganz neutral gesagt. Ja.
Herr Ebert, was würden Sie der Jugend von heute empfehlen, wenn Sie einen Ratschlag geben würden?
Also, ich habe ja selber keine Kinder, meine Frau und ich. Wir haben uns irgendwann mal gegen Kinder entschieden. Aber wir haben natürlich im Freundes- und Bekanntenkreis viele, die dann jetzt Kinder haben, die jetzt studieren oder schon teilweise aus dem Studium draußen sind, ihren ersten Job haben. Ich würde auf jeden Fall sagen, studiert kein Quatsch. Studiert irgendwas, wo ihr international wo ihr im Zweifelsfall, wenn ihr könnt, überall auf der Welt arbeiten könntet. Und der zweite Rat ist, überlegt, ob ihr überhaupt was studiert. Also, wenn Sie heute ein Handwerk lernen, ob das Schreiner oder Fliesenleger oder was ist, was man tagtäglich braucht. Jeder, den ich kenne, der im Handwerk arbeitet, sagt, wir können uns vor Aufträgen nicht retten. Wir müssen, wenn sie, ich wohne in Wien im 7. Bezirk, wenn sie da einen Schreiner, einen Tischler brauchen, dann müssen sie ein halbes Jahr teilweise warten, bis der kommt. Der kann Preise diktieren ohne Ende. Also dieser Wahn, den wir, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den Wahn, den wir vor 20, 30 Jahren hatten, wir müssten jeden in die Universitäten prügeln. Und dadurch natürlich auch viele Studiengänge entwickelt haben, die eigentlich die Leute ausbilden zu was sie überhaupt keine, wo es keine Verwendung dazu gibt. Das führt eben dazu, dass eigentlich die soliden Berufe, die mittlerweile ja auch super spannend sind. Also das ist ja ein Handwerker heutzutage, ist ja kein Vergleich mehr zu einem Handwerker vielleicht vor 80 Jahren. Das müssen clevere Leute sein, die müssen kreativ sein, die müssen mit Computer umgehen können.
Regulatorik beherrschen.
Genau. Also, und das sind hochgefragte Leute. Und jeden Handwerker, den ich kenne ein paar, ich sage immer, die haben kein Burnout. Die haben vielleicht einen kaputten Rücken, aber die haben kein Burnout, weil sie jeden Tag sehen, was sie getan schaffen. Haben. Wenn sie, meine Frau und ich, wir haben vor 3 Jahren bei uns von einem kleinen Tischlerunternehmen ein Hochbett einbauen lassen. Und die haben das Ding dann eingebaut und die sehen jeden Abend, was sie getan haben. Und das ist was wahnsinnig Sinnerfassendes und was Stiftendes, wahnsinnig Sinnvolles. Also, entweder was studieren, wo ihr in Südostasien oder in Amerika oder in Kanada oder in der Schweiz irgendwie einen geilen Job bekommen könnt. Oder bleibt hier und macht ein Handwerk.
Und die letzte abschließende Frage, ein bisschen anspruchsvolle. Was ist für Sie der Sinn des Lebens, Hebert?
Ja, im Grunde genommen, was ich im Buch auch schreibe, also das zu tun, was man wirklich selber, also die, das zu sagen, was man denkt und das zu tun, was man für richtig hält, entgegen der öffentlichen Meinung. Das ist schwer. Ich weiß, ich bin sehr privilegiert. Ich kann mir es leisten. Ich bin wirtschaftlich in einem guten Bereich, aber gerade deswegen ist es umso wichtiger, speak your mind, also das zu sagen, was man denkt, auch wenn es unbequem ist, in die Kontroverse zu gehen. Das ist der Kern unserer aufgeklärten Gesellschaft. Jetzt können wir nochmal das Buch ein. Der Titel ist so ein bisschen What the fuck. Da denken die Leute immer an das Englische, aber das ist, ich habe es versucht so zu schreiben, wie es der Deutsche sagen würde.
What the fuck?
Das ist vielleicht ein bisschen brachial, aber der Untertitel, warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben, ist dann wieder sehr elegant.
Wir drücken die Daumen, dass das wieder ein Bestseller sein wird, Hebert, und wir können uns darüber das wieder zu was beitragen. Ich danke Ihnen herzlich für
Dankeschön.
Ein inspirierendes Gespräch.
Ciao.
Sehr gerne.
Ciao.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.